Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Lebenstraum oder Spießerhölle, der Kulturkampf ums Eigenheim. Ein Feature von Christoph Spittler.
Diese Geborgenheit im Einfamilienhaus, ja, das ist mit nichts zu vergleichen. Das sitzt ganz tief.
Als ich dieses Haus, diesen Haustyp gesehen habe, habe ich auch gedacht, das ist genau das Haus, was ich nie wollte. Aber lieber dieses Haus als gar kein Haus.
Das Einfamilienhaus verbraucht im Vergleich zum Geschosswohnungsbau rund 15 Kilowattstunden Heizenergie pro Quadratmeter und ja, mehr als ein Mehrfamilienhaus.
Rasenpflege ist auf jeden Fall ein Thema. Man mit Rasenroboter mäht oder mit einem Benzinrasenmäher oder mit einem Elektromäher. Der Roboteranteil ist, würde ich sagen, das geht schon Richtung 30-40%.
Der Wahnsinn unserer Siedlung hat einen eigenen Geruch. Man kann ihn lesen wie ein Buch. Es riecht nach gewaschenen Autos.
Die Stadtvilla Evolution 134 ist geradlinig und schick. Einfach optimal für das moderne Wohnen in Stadtnähe.
Hi. Hallo.
Juliane.
Ich bin 48 Jahre alt und lebe jetzt hier seit 6 Jahren in einem Einfamilienhaus.
Der attraktive Eingangsbereich ist die Visitenkarte ihres neuen Heims.
Wenn ich nach Hause komme und keiner ist da, dann rufe ich einmal ganz laut Hallo Haus, einfach weil ich mich so freue, dieses Haus haben zu können.
Das Haus begrüßt sie mit einer freundlichen und einladenden Diele.
Man kommt rein, ist in einem Eingangsbereich und hat direkt erstmal links die Treppe. Bei der Treppe konnten wir uns aussuchen, ob wir eine Beton- oder eine Holztreppe haben wollen.
16 Millionen Einfamilienhäuser gibt es in Deutschland. Jedes Jahr werden 100.000 weitere gebaut.
Auf diese Steine können Sie bauen.
Wir sind das meistgebaute Einfamilienhaus in Deutschland.
Jürgen Davo, Gründer und Inhaber der Fertighausfirma Town and Country.
Also bauen tun wir im Moment im Jahr so 3090 Häuser.
Das Flair 152 RE spiegelt mit seinen klaren Linien das urbane Lebensgefühl seiner Bewohner wider.
Einfach das Flair des Wohnens, weil sehr viel Licht drin ist, sehr offen gewohnt werden kann mit 5, auch teilweise bis 6 Zimmer. Und das ist das Flaggschiff, hat ein Walmdach oder Zeltdach, je nachdem, was das Baugebiet zulässt. Und das ist unser meistverkauftes Haus mit etwa 650 Stück im Jahr.
Das meistverkaufte Haus Deutschlands.
Es ist einfach wertig und bezahlbar. Und ja, das ist das, was Town & Country möchte. Normalverdiener bedienen, geerdet sein, nichts Verrücktes.
Das ist ein Einfamilienhaus, eine ganz klassische Bauweise. Ein Würfel mit einem Pyramidendach obendrauf, wie man sie so ganz oft sieht, die berühmten Stadtvillen.
Da gab es gewisse Grundvorstellungen, dass wir zum Beispiel uns nicht anfreunden konnten mit Kunststofffenstern.
Holger, 54.
Holzfenster macht man eigentlich nicht mehr, aber wir wollten sie dann dennoch haben und haben das dann halt auch umgesetzt.
Es ist bei uns wie beim Autokonfigurator, dass man es eben Hauskonfigurator hat. Ja, unzählige Varianten von 40 Haustypen in ganz vielen energetischen Ausführungen. Viele, viele 10.000 Möglichkeiten, die man dort mit den Kunden aussuchen könnte.
Also wir haben jetzt kein Vordach, keine Säulen, kein Schnickschnack am Haus, sondern einfach alles schlicht. Funktionell und ja.
Ein bisschen Extravaganz muss sein. Die attraktive Straßenseite Ihres Hauses kann auf Wunsch mit einem säulengestützten Vordach veredelt werden.
Zunächst mal ist das Vorbild eines einzelstehenden Hauses für eine Familie ein Adelssitz oder ein Landsitz eines Gutsherrn.
Professorin Elisabeth Timm, Kulturanthropologin an der Universität Münster.
Wobei man natürlich sagen muss, das waren keine Einfamilienhäuser. Da hat ja in bestimmten Gebäudeteilen auch das Gesinde gewohnt und gelebt. Aber diese repräsentative Art des Wohnens ist aufgegriffen worden vom aufsteigenden Bürgertum. Und dann popularisiert worden, beispielsweise durch die Gartenstadtbewegung. Das kennen wir auch aus dem Sozialwohnungsbau, den Unternehmen betrieben haben. Das waren Kleinhaussiedlungen für die Arbeiterschaft, die eine viel bessere Wohnsituation geboten haben als furchtbar überbelegte Mietskasernen. Und diese kleinen Einzelhaussiedlungen hatten aber auch immer die Idee, die Arbeiter und die Arbeiterinnen vom politischen Kampf für ihre Interessen abzuhalten. Sie sollten nicht in die Kneipe gehen, nicht in den Arbeiterverein, wenn sie ein kleines Häuschen haben mit Garten, in dem man es auch gut aushalten kann.
Wenn wir die Eigentumsfreudigkeit unserer Familien nicht mehr ermutigen und fördern, werden wir auf die Dauer eben diesem kollektivistischen System, das aus dem Osten drohend vor uns steht, nicht wirkungsvoll begegnen können.
Der spätere Bauminister Paul Lücke, 1954 im Deutschen Bundestag.
In der Adenauer Bundesrepublik auch, hat man sich vorgestellt, wenn die Arbeiterschaft Eigentum bekommt, Wohneigentum mit einem kleinen Stück Land, dann ist sie weniger politisch aktiv und so weiter.
Ja, nach dem Krieg, da sind also 70, 80 Quadratmeter Reihenhäuschen, Doppelhäuschen entstanden, auch in diesen ganzen Kohlerevieren, im Saarland oder so stehen diese Siedlungshäuser noch, die dann gebaut werden konnten mit öffentlicher Förderung. Die sind eben alle gleich gewesen. Ne? Da war die Wohnfläche war genormt, die Zimmereinteilung war genormt, Gartenstadt heißt es dann in verschiedenen Städten noch.
Was typisch war in der Nachkriegsentwicklung, vor allem in den 50er und 60er Jahren, ist, dass überproportional viele Arbeiterfamilien ein Haus bauen konnten. Das hängt damit zusammen, dass die Siedlungsprojekte oft eine Möglichkeit gehabt haben, eine Eigenleistung zu erbringen, eine Muskelhypothek.
Zuerst komm ich mach den Plan fürs Haus.
Und dann heb ich den Keller dafür aus.
Haben Sie alles selber gemacht, Arbeiter?
Fast alles selbst gemacht.
Ist Ihr Mann Handwerker von Beruf?
Elektromonteur.
Und die Arbeiterschaft war die Gruppe, die selber über handwerkliches Können und Geschick verfügte, um beim Häuschenbauen mitzuhelfen. Und das hat dazu geführt, auch zu dieser Erfahrung, dass so ein Haus für alle möglich ist und dass jeder sich das selbst schaffen kann. Das ist aber nur für eine ganz bestimmte historische Phase der Fall gewesen. Heute ist das nicht mehr der Fall.
1959 wird das erste Okal-Fertighaus an der Bundesgartenschau in Dortmund präsentiert. Die Baukosten der vorgestellten Modelle sind 35% günstiger als beim Massivbau.
Ja, es ist 12.15 Uhr. Er ist gekommen heute früh um 7.
Also praktisch innerhalb von 5 Stunden und 15 Minuten war das Haus hier abgeladen und mit dem Bau so weit schon fortgeschritten, dass sie also beinahe jetzt den Dachstuhl drauf haben.
Ja.
Ein Häuschen mit Garten und wär's auch nur klein. Ein Häuschen mit Garten soll unsere Heimat, unsere neue Heimat sein.
Okalhaus war ja mit Neckermann in den 70, frühen 70ern, war das ja der Marktführer in Deutschland. Die haben ja wirklich richtig viele Häuser gebaut und da waren die Massivhäuser im Verhältnis zum Fertighaus auch teurer.
In der DDR gab es auch ein Familienhausneubau, in sehr viel geringerem Maße als in der Bundesrepublik. Es gab auch normierte Einfamilienhaustypen im Angebot, die wurden aber sehr viel weniger gefördert. Der Mangel an Baumaterial war ja schon für die Plattenbauten ein Problem.
Stein auf Stein, das Häuschen.
Typ FHW 108. Moderne und praktische Architektur, funktionelle Solidität sowie der Einsatz geprüfter Materialien garantieren Qualität, Haltbarkeit und hohes Wohnniveau.
Nach der Wende setzt auch in den neuen Bundesländern ein Einfamilienhausbauboom ein.
Wenn wir daran denken, dass die Zinsen ja im Jahr 1997, als wir begonnen haben, mit 6,5% Zinsen und 1% Tilgung. Generell 97 haben wir einfache Häuser gebaut mit 100 Quadratmeter. Die Menschen waren froh, dass sie das bekommen konnten. Früher sind sie einverstanden gewesen mit dem Typenhaus, haben wenig Sonderausstattung gewählt und heute ist der Sonderausstattungskatalog 10-mal so hoch.
Entspannen Sie im großen, lichtdurchfluteten Lebensraum im Erdgeschoss, welcher sich von der offenen Küche über den Essbereich in die Wohlfühlzone des Wohnzimmers erstreckt.
Ja, das ist das Herzstück, das ist unsere gute Stube, das ist ein Wohn-, Ess-, Kochbereich.
Man kann wirklich sagen, dass, obwohl ja alles noch Baustelle war, wir hatten noch keinen richtigen Garten, wir hatten noch gar nichts, aber ab dem ersten Tag hat bei mir die Lebensqualität schlagartig zugenommen.
Wir sind aus Friedrichshain weggezogen, weil uns die Umgebung zu laut geworden ist. Es war zu laut und es war halt auch unangenehm, tatsächlich dann morgens sein Schulkind zur S-Bahn zu schicken. So, wenn die ganzen Leute dann aus den zu Ende gegangenen Partys dann in welchem Zustand auch immer dann da die Straße lang kommen, ist das einfach unangenehm. Also wenn da die Menschen in den Ecken stehen und pinkeln zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist das dann schon auch irgendwann genug.
In der Stadt, das ist zwar toll zum Feiern und abends weggehen, man braucht kein Auto, aber sobald das spätestens Familiennachwuchs hat, gehen die jungen Menschen wieder aus der Stadt raus und möchten, dass ihre Kinder genauso aufwachsen wie sie, nämlich mit Garten, mit Radieschen säen, mit Blümchenpflanzen. Das wird sich nicht verändern.
Ach, das könnte schön sein, ein Häuschen mit Garten, in dem wir dann abends unsere Rosen begießen.
Es war der Wunsch schon länger da, eine eigene Wohnung zu haben oder die eigenen vier Wände. An Haus hatte ich noch gar nicht gedacht. Und dann irgendwann sagte Holger dann, wie wäre es denn mit einem Haus? Und tatsächlich sind wir über so eine Hausbaumesse dann an den Makler geraten. Und er sagte, ja, ich habe da was. Selber bauen, das war natürlich perfekt, weil eben ganz klar war, dann können wir es uns so planen, wie wir das tatsächlich für unsere Belange brauchen.
Und das war erstmal kein Problem. Man musste eigentlich nur sagen, ja, wir machen das. Und die Finanzierung musste halt stehen. Das Ganze hat so 2-3 Monate gedauert, bis man dann endlich beim Notar saß. Und dann geht ja die Planungsphase los mit dem Architekten. Bei uns war es so, dass wir den Grundriss sozusagen selbst gestalten konnten. Das war ein Prozess, der ging dann auch nochmal circa 4 bis 6 Wochen, würde ich mal schätzen. Dann hatten wir im Frühjahr die Baugenehmigung und dann haben die auch ziemlich direkt angefangen, sodass wir im August oder im Ende Juli war schon richtfest. Und dann hat das nochmal gedauert, bis zum Ende des Jahres war das Haus fertig.
Holger, mein Mann, der war schon jeden Tag hier, mehr oder weniger.
Weil es halt auch um so viel Geld geht. Ja, das ist ja halt auch immer eine Sache, die einen ja umtreibt und belastet.
Bundesweit liegen unsere Häuser bei 246.000 im Moment im Durchschnitt.
Die Durchschnittskosten für ein Eigenheim mit 700 bis 850 Quadratmetern Grundstück und einer Wohnfläche von etwa 150 Quadratmetern liegen in Deutschland zwischen 320.000 und 385.000 Euro.
Über den Daumen kann man sagen 300.000.
Die Immobilienpreise in Deutschland sind allein im vergangenen Jahr um 10,9% gestiegen.
Da haben wir noch Glück gehabt. Also ein halbes Jahr später hätten wir es uns schon nicht mehr leisten können.
Einfach einziehen und wohlfühlen. Dieses moderne Fertighaus ist das perfekte Domizil für junge Familien mit bis zu 2 Kindern.
Die Idee der Familie, die in einem suburbanen Einfamilienhaus lebt, ist eng verbunden eigentlich mit einer relativ kurzen historischen Phase, nämlich in Deutschland, in Westdeutschland, muss man sagen, mit der Phase des historischen Wachstums nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das Ideal war, dass es einen Mann gibt, der das Familieneinkommen verdient. Dazu war erforderlich, dass die Frau als Mutter zu Hause bleibt und die Kinder betreut.
Im L-förmig angelegten Wohn-, Ess- und Kochbereich schlägt das Herz des Hauses. Hier starten die Familienmitglieder beim Frühstück gemeinsam in den Tag und hier finden sie nach der Schule und nach der Arbeit wieder zusammen, um den Abend ausklingen zu lassen.
Denken Sie an ein Lied von den Rolling Stones, Mother's Little Helper von 1966. Da singen sie eigentlich über die Existenz von vereinsamten Müttern in diesen Einfamilienhausgebieten. Ja, die interessante Strophe in diesem Lied bezieht sich auf die völlig mangelnde Anerkennung der Arbeit dieser Mütter durch ihre Männer, die nicht da sind und das ganze Leben, das nur auszuhalten ist mit den Pillen, die sie immer wieder vom Doktor erbitten.
Man kann laut sein, man kann laut Musik hören, beispielsweise hier im Haus. Man muss nicht Rücksicht nehmen.
Die überdachte Terrasse ist vom Wohnzimmer und vom Essbereich aus begehbar und lädt sie zum Entspannen an schönen Sommerabenden ein.
Wir haben hier eine Terrasse mit einer Glasüberdachung. Das ist wirklich eine großartige Lebensverbesserung, das muss ich wirklich sagen. Einfach die Gelegenheit haben zu können, rauszugehen und das auch zu machen, ohne nachzudenken.
Wenn Sie dann auf die tieferen Motive gehen, dann heißt eben tatsächlich ganz oft, wissen Sie, ich komme abends heim, ich gehe barfuß in meinen Garten, gieße meine Tomaten, das fehlt mir alles, das hatte ich früher bei Oma oder bei meinen Eltern und deswegen wollen Sie ein Einfamilienhaus bauen.
Ja, die Nachbarn gucken einmal auf den Teller, aber wir gucken den Nachbarn ja auch auf den Teller und irgendwie, man gewöhnt sich aneinander.
Ein Gabionenzaun ist nicht nur ein hochwertiger Sichtschutz, sondern frischt mit seiner dynamischen Steinstruktur die Umgebung auf, wirkt edel und ist gleichzeitig robust.
Da gibt es unterschiedliche politische Ausrichtungen. Es gibt Ausrichtungen, wie man seinen Garten gestaltet. Also es gibt tatsächlich hier einen Nachbarn, der einen wahnsinnig schönen, sehr pflegeintensiven englischen Rasen hat. Und da sitzt du wirklich jedes Wochenende mit der Kuchengabel auf dem Rasen und pflückst da das Unkraut raus. Da kann man sich drüber lustig machen. Man kann das aber auch einfach annehmen und sehen, dass es Menschen gibt, denen das wichtig ist.
Ein Carport ist nicht nur praktisch, sondern wertet das Haus optisch auf. Die elegante Eingangsüberdachung ermöglicht den Bewohnern einen trockenen Weg zum Auto.
Das Haus in dieser Form, wie es gefördert worden ist und wie es sich ja massenhaft realisiert wurde in diesen Einfamilienhausgebieten, ist in seiner Lage und in seiner Gestaltung ganz eng verknüpft mit einem spezifischen Familientypus, einer Familie mit einem männlichen Alleinernährer und einer nicht erwerbstätigen Mutter und Ehefrau, plus das Auto.
Wir haben ein Auto und das brauchen wir auch, aber das benutzen wir nicht, um damit zur Arbeit zu fahren.
Plus erst ein Auto und später zwei Autos.
Ich fahre mit dem Fahrrad. Ich bin 35 Minuten unterwegs von Tür zu Tür.
Anfang des Jahres berichtete die Welt am Sonntag über einen Beschluss im Koalitionsvertrag von Grünen und SPD, der bereits im Oktober 2019 beschlossen worden ist, nämlich dass in neuen Bebauungsplänen keine Einfamilienhäuser mehr ausgewiesen werden sollen.
Michael Werner Bölz, Bündnis 90 Die Grünen. Leiter des Bezirksamts Hamburg-Nord.
Etwas reißerisch hieß es dann, beliebt, aber bald verboten, das Ende des Einfamilienhauses. Von dieser Überschrift haben fast alle Medien abgeschrieben und behauptet, dass in Hamburg-Nord Einfamilienhäuser verboten würden. Das stimmt natürlich nicht. Dort, wo es gültige Bebauungspläne gibt, können auch weiterhin Einfamilienhäuser beantragt werden. Und im Bestand kann man natürlich auch weiterhin Einfamilienhäuser erwerben. Was aber richtig ist, dass wir dort, wo wir neue Baugebiete entwickeln, eben keine Einfamilienhäuser mehr ausweisen, sondern nur noch Geschosswohnungsbau.
An dem Hamburger Fall finde ich interessant, dass die Skandalisierung unter Überschriften wie jetzt Verbot von Einfamilienhäusern, das finde ich eine populistische Irreführung.
Ich wurde als grüner verbieterisch bezeichnet. Ich habe auf meinem Facebook-Account wüste Beschimpfungen erfahren, unter anderem auch eine ausgesprochene Bedrohung gegen mich, dass ich ins Fadenkreuz gelangt wäre. Und sobald ich mein Haus durch die Tür verlassen würde, müsste ich vorsichtig sein. Das war eine sehr offen ausgesprochene Bedrohung, die ich dann auch zur Anzeige gebracht habe.
Gefühle werden mobilisiert zur Wahrung von bestimmten Privilegien.
Wir sind der am stärksten verdichtete Bezirk in ganz Hamburg. Und gleichzeitig haben wir eben die Herausforderung, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und jetzt sind wir eben an der Situation, wo uns die Flächen ausgehen. Deshalb muss man eben mit dieser Ressource Boden schonend und effizient umgehen. Und das heißt, in der Konsequenz eben auf Geschosswohnungsbau zu setzen und nicht mit Einfamilienhäusern einen Flächenfraß zu betreiben.
31% der Wohnungen in Deutschland befinden sich in einzeln stehenden Häusern. Sie beanspruchen 41% der bebauten Wohnfläche.
Dass man in diesen Großstädten wirklich große Grundstücke nur für eine Villa zurückhält und man könnte dort mit 6 Familien Reihenhäuser oder mit 6 Familienhaus bauen, da bin ich gar nicht dagegen. Wer ein Einfamilienhaus baut, sollte am Stadtrand bauen oder sollte eben aufs Dorf ziehen, wo es noch Land gibt. Aber an sich ist es schon richtig, dass in der Stadt selbst etwas verdichteter gebaut werden muss.
Die Bodenversiegelung hat in Deutschland von 1992 bis 2018 im Durchschnitt um 178 Quadratkilometer pro Jahr zugenommen.
Mir ist schon klar, dass diese Art zu wohnen ja nicht die umweltfreundlichste ist. Mir war das da, als wir gebaut haben, tatsächlich nicht so klar. Das ist mir im Nachhinein erst bewusst geworden.
Aber Verbieten des Einfamilienhauses im ländlichen Bereich, wo letztlich Platz ist und wo eben auch diese Gartenbewirtschaftung ja letztlich auch dazu führt, dass Blühpflanzen da sind, das ist Quatsch. Ich habe mal versucht, nach dieser Diskussion rauszubekommen, wo die grünen Abgeordneten wohnen. Ist mir leider nicht gelungen, aber ich könnte eine Wette machen, dass da nicht wenige in einem schönen Einfamilienhaus mit einem netten Garten wohnen.
Der Konflikt ist deswegen sehr interessant, sage ich mal, in historischer Perspektive, weil es einen sehr ähnlichen Konflikt gibt, der in der Stadtforschung sehr bekannt ist. Nämlich im New York der 1960er Jahre, da hat die New Yorker Stadtverwaltung im Stadtteil Queens ein Sozialwohnungsbauprojekt geplant. Und gegen dieses Sozialwohnungsbauprojekt gab es Widerstand von den Familien, die in dem Gebiet schon gelebt haben und die in Einfamilienhäusern gewohnt haben. Und der Konflikt ist damals auf eine ähnliche Weise politisch mobilisiert worden mit einer ganz, ganz starken Emotionalisierung und auch mit der Kritik, dass das, was eine Stadtentwicklung macht, im Interesse einer Gemeinwohlwahrung, nämlich bezahlbaren Wohnraum, zu organisieren und zu sichern und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen, dass das skandalisiert worden ist, auch in dem damaligen Fall als undemokratischer Übergriff.
In Deutschland gibt es ja viele Menschen, die träumen vielleicht von einem eigenen Häuschen und einfach mal sowas zu verbieten, geht natürlich auch wieder in die ganz falsche Richtung.
Max, Tiny House-Bewohner.
Ich bin 35 Jahre alt und lebe mit meiner Familie jetzt so mittlerweile 3 Jahre im Tiny House. Wir haben hier 28 Quadratmeter insgesamt zur Verfügung, verteilt auf 2 Loftbereiche und das Erdgeschoss, einen großen Wohnbereich, Badezimmer mit Badewanne.
Pro Jahr werden etwa 500 Tiny Houses in Deutschland gebaut.
Ja, es ist ein Einfamilienhaus auf Rädern.
Laut einem UN-Bericht würde eine um 15% geringere Wohnfläche pro Kopf 10,5 Megatonnen CO2-Äquivalent einsparen.
Das macht sich insofern schon bemerkbar, dass du durch das Leben im Tiny House erstmal versuchst, natürlich dieses Ausmisten voranzutreiben und festzustellen, du brauchst gar nicht so viel fürs Leben. Und das projiziert sich wieder auf viele andere Themen, wie beispielsweise weniger Plastik konsumieren. Wir konsumieren beispielsweise jetzt seit 3 Monaten gar kein Plastik mehr. Und was wir auch festgestellt haben, ist der Verbrauch beispielsweise von Wasser oder Strom hier im Tiny House. Den haben wir so enorm reduziert. Also wir haben uns selbst, ich sag mal, im Positiven erschrocken, dass wir so wenig verbrauchen. Damals in unserer Wohnung haben wir im Monat 100, 120 Kilowatt verbraucht. Jetzt haben wir im Monat knapp 5 Kilowatt. Dadurch, dass wir eine Solaranlage auf dem Dach haben, die ist nicht groß, aber reicht fürs Leben im Tiny House aus.
Die Themen Klimaschutz und Energiesparen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit unseren Häusern ist energiesparendes Bauen nicht nur einfach, sondern auch bezahlbar.
Was wir machen mussten, war zum Beispiel die Warmwasseraufbereitung, geht über Kollektoren auf dem Dach, dann natürlich die Dämmung. Aber ansonsten haben wir nichts hier.
Bau und Betrieb von Gebäuden verursachen fast 41% der deutschen Treibhausgasemissionen.
Das Grundhaus an sich ist schon sehr energiesparend, da hat der Gesetzgeber schon ziemlich viel getan. Und die Frage stellt sich, noch mehr energiesparen, wird es dann so, dass das Einfamilienhaus für den Normalbürger einfach gar nicht mehr zu bauen ist? Oder ist dann wieder nur für die Reichen das Einfamilienhaus, was wir ja versucht haben als Town & Country zu verhindern? In die Richtung müssen wir denken.
Das Kinderzimmer bietet ihrem Nachwuchs in den ersten Lebensjahren vor allem eine angenehme, beruhigende Atmosphäre und Geborgenheit.
Wir haben hier das Zimmer unserer Tochter. Unsere Tochter ist sehr tanzbegeistert. Wir haben ihr hier eine Ballettecke eingerichtet mit einem großen Spiegel und einer kleinen Ballettstange. Und ansonsten hat sie hier den Platz, den sie braucht.
Wenn ich in der Küche koche, dann kommt meine kleine Tochter mit ihrem ganzen Spielzeug in die Küche und spielt dann irgendwie knapp hinter mir. Und sie braucht noch nicht mal den kleinen Spielbereich, den Wohnbereich, den wir im Tiny House haben. Also stellst du fest, man braucht eigentlich noch viel weniger Platz als das, was wir jetzt hier haben.
Die hat sich am Anfang als klar war, dass wir umziehen, sehr schwer getan mit dem Gedanken und ist auch nicht gerne gegangen, weil sie eben ihre allerbeste Freundin in der Straße ein paar Häuser weiter zurückgelassen hat. Aber als wir am nächsten Tag nach dem Umzug dann hier draußen gesessen haben, auf irgendwie einem Palettentisch mit Klappstühlen dran, da fand sie es schon toll.
Die Kritik am Einfamilienhaus oder die Schilderung von Einfamilienhausgebieten als öden Wohnecken, ja, in denen Jugendliche, die was unternehmen wollen, stundenlang auf Busse warten, das ist ja ein Teil der Populärkultur und diese Geschichten sind ja so alt wie das Einfamilienhaus selbst.
Ich habe mir auch ein Leben in einem eigenen Haus, wenn überhaupt, dann komplett anders vorgestellt. Also so ein romantisches, älteres Haus irgendwie mit so ein bisschen Stuck und Fries und so, ganz klar. Und so ein englischer Garten so total verwildert.
Das Haus, was man immer gerne hat oder was man so im Kopf hat, das ist in der Regel ein Hirngespinst.
Das finden wir ja zuhauf in den Feuilletons. Also ein Architekt oder eine Architektin, die beschreibt, wie sie es kaum aushält, durch so ein Einfamilienhausgebiet zu fahren und was das für eine schlechte Architektur ist und wie grauenhaft der Geschmack der Leute sei und dass die Leute im Baumarkt irgendwas kaufen und sich das in ihre Gärten stellen und so weiter. Das ist aber eigentlich nur eine ganz kleine Facette der Sache und, sag ich mal, die Debatte von einer Ästhetik-Avantgarde.
Man kann durch so eine Straße fahren und sagen, ist das spießig hier, ist das oll und die Häuser sehen alle gleich aus. Das kann man ganz, ganz, ganz schrecklich finden. Und man kann auch das schrecklich finden, dass Leute sowas gut finden.
Das sind Architekten, die uns da immer wieder angreifen, nicht nur uns, auch die Fertighausindustrie. Und wenn ich dann Architekten wirklich mal in der Diskussion habe und ich sie mal in ein Wohngebiet führe und ich zeige dann einen Haustyp, der 5-mal dort steht, und ihm sagen, wie, das ist ein Haustyp, der ist so individuell anpassbar, dass unterm Strich gar kein anderes Haus rauskommt, als wenn der Architekt es baut.
Der Schlafbereich ist als abgeschlossene Elternsuite gestaltet, mit separater Ankleide, einem angeschlossenen Koffer oder Abstellraum und dem großen Bad mit zonierten Bereichen.
Und dann das Schlafzimmer.
Es riecht nach gewaschenen Autos, nach Bratkartoffeln. Enttäuscht auch nun auf frisch ausgepackten Möbeln und nach sexuellen Tragödien, mein Gott.
Gerade die Kommunen im ländlichen Raum, für die ist nicht das Problem, dass dann da ein Haus im Toskana-Stil steht. Wir haben in unserer Forschung im ländlichen Raum Orte gesehen, da gibt es am einen Ende des Ortes ein sogenanntes alterndes Einfamilienhausgebiet mit beginnendem Leerstand. Und am anderen Ende des Ortes wird ein neues Einfamilienhausgebiet ausgewiesen, das der Stadtentwicklung große Bauchschmerzen verursacht. In den Ortskernen ist auch ein Leerstand. Es gibt nicht mal mehr ein Geschäft, wo man sonntags Brötchen kaufen kann.
Ein altes Haus auf den heutigen energetischen Standard zu bringen, ist ja teurer, als ein neues zu bauen.
Das hat mit der Idee zu tun, dass Neubau Wachstum bringt. Und ich sag mal, diese Altbestände zu sanieren, zu entwickeln, dafür auch ja, eine Infrastruktur der Finanzierung durch die öffentliche Hand zur Verfügung zu stellen, die Familien darin zu unterstützen, das zu nutzen. Das ist eigentlich ein großes Potenzial.
Dieses, ich habe es geschafft und ich habe meiner Familie eine neue Höhe, ein neues Heim gebaut, das sitzt schon ganz tief.
Kind zeugen, Haus bauen, Baum pflanzen, ne? Haben wir gemacht, haben alles gemacht.
Der Deutsche lässt sich den Wunsch nach den Einfamilienhäusern nicht nehmen.
Viele Millionen Menschen leben halt in ihrem kleinen Häuschen und das ist ja nicht einfach jetzt von gestern auf heute so entstanden, sondern wir sind ja mit dieser Idee mitgewachsen.
Weil das natürlich über Jahrzehnte vermittelt wurde, über Medien, über Bausparkassen, die entsprechende Werbung gemacht hat, über staatliche Förderung, Bausparverträge und Ähnliches. Das sitzt schon sehr, sehr tief und das ist nicht ganz einfach, ein Umdenken hinzubekommen.
Das Einfamilienhaus ist keine aussterbende Art, das ist immer noch der Renner im Wohnungsbau. Diese Dynamik zu vereinfachen auf die Aussage, Familien möchten ein Haus im Grün haben, das ist zu einfach. Dabei ist der Bedarf nach anderen Formen, die auch flexibler sind, groß. Und die Architektur und die Stadtentwicklung hat hier sicher auch einiges bereit, was einem veränderten Familienleben und einem sich wandelnden Bedarf auch gerecht werden könnte.
Thank you.
genießen sie mehr Freizeit in ihrem Garten. Die Rasenpflege übernimmt ihr neuer Mähroboter. Er lässt sich einfach bedienen und erledigt seine Aufgaben zuverlässig.
Ich habe ja nichts gegen Einfamilienhäuser. Das ist ja nicht mein Ding, dass ich jetzt sage, wenn ich mir Einfamilienhaus sehe.
Das war das Feature von Christoph Spittler über den Kulturkampf ums Eigenheim, Lebenstraum oder Spießerhölle. Es sprachen Ilka Teichmüller und Romanus Fuhrmann, Technik Martin Eichberg, Regie Frank Merfort, Redaktion Martin Hartwig.